Kunstgeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kunstgeschichten. Dieses Mal von Marianne Schäfer zum Kunstwerk Die Mütter von Käthe Kollwitz. Die Mütter. Los geht's. Die Protagonistin der folgenden fiktiven Geschichte lässt uns an Szenen ihres Lebens im Berlin der 20er Jahre teilhaben. In 4 Episoden verflechten sich ihre Erlebnisse mit den Themen des Werks Die Mütter. Die Geschichte ist inspiriert vom Bild selbst und führt am Ende wieder dorthin zurück. Episode 1. Frau Kollwitz.
Da bist du ja endlich, ruft Elise von Weitem und winkt. Was hat das so lange gedauert? Ich bin mit ihr und Hanna verabredet. Ich habe mich verspätet. Meine beiden Freundinnen schauen mich ungeduldig an, weshalb ich mich noch ein wenig mehr beeile.
Ja, es hat etwas gedauert, die Straße zu finden, sage ich außer Atem.
Wir sind in Berlin. Und Berlin ist groß. Ich kenne mich in meinem Viertel gut aus. Mein Leben lang wohne ich schon dort, aber hier war ich noch nie. Es ist schon ein wohlhabender Bezirk mit Galerien und Geschäften. In einigen Cafés sitzen elegante Damen und essen Torte. Hutläden mit der neuesten Mode gibt es auch. Ebenso Pelzmäntel, die in den Schaufenstern ausgestellt sind. Es ist schon verrückt, wie viel Geld man für ein einziges Kleidungsstück ausgeben kann. Ich fühle mich eher unwohl in meinem schlichten schwarzen Kleid. Ich trage es oft. Teure Kleider habe ich nicht.
Die Galerie ist die Straße runter, sagt Hanna und umarmt mich zur Begrüßung.
Ich umarme auch Elise, kurz aber fest. Die Galerie ist der Grund, warum wir uns heute treffen. Genauer die Bilder einer speziellen Künstlerin. Ich habe sie in meinem Viertel kennengelernt. Dort wohnt sie mit ihrer Familie. Das ist schon merkwürdig. Ihre Kunst wohnt in dieser eleganten, teuren Straße und die Künstlerin selbst im Arbeiterviertel. Sie heißt Frau Kollwitz. Sie ist die Frau von Hausarzt Kollwitz bei uns im Prenzlauer Berg, in der Nähe vom Wörtherplatz. Meine Mutter und ich gehen zu Herrn Kollwitz, wenn wir krank sind. Er ist immer sehr freundlich und das Wartezimmer gerammelt voll mit Patienten. Man muss oft lange warten, so viele sind es. Frau Kollwitz kommt manchmal und hilft ihm. Ich war letztes Mal da wegen eines pochenden Kopfschmerzes, der mich von Zeit zu Zeit heimsucht. Und als ich dort saß, kam Frau Kollwitz ins Wartezimmer. Sie hinterließ einen ungewöhnlichen Eindruck, denn sie hatte einen Papierbogen auf einem flachen Holzbrett unter den Arm geklemmt. In der einen Hand hatte sie ein paar Kohlestifte und in der anderen einen kleinen Schemel. Ein seltsamer Anblick in einer Arztpraxis. Sie hat mich damals direkt angeschaut, mit ihrem durchdringenden Blick. Sie kam auf mich zu. Das hat mich erst einmal eingeschüchtert, weil Frau Kollwitz eine bekannte Person in meinem Viertel ist. Sie ist zwar sehr herzlich, aber auch bestimmt. Man möchte wohl keinen Ärger mit ihr. Ich war ein bisschen verunsichert, zugleich aber auch neugierig, was jetzt passieren würde. Die Augen der anderen Patienten im Wartezimmer folgten dem Geschehen. Sie grüßte in die Runde und sagte dann noch einmal zu mir: Guten Tag. Anschließend fragte sie mich, als sei es das Normalste auf der Welt, ob sie meine Hände zeichnen dürfte. Ich war peinlich berührt, weil meine Hände nicht die schönsten sind. Das finde ich jedenfalls. Meine Finger sind etwas wulstig und eher gedrungen. Meine Fingernägel sind immer ganz kurz geschnitten. Manchmal bekomme ich sie auch nicht richtig sauber. Das passiert, wenn ich vorher den Ofen in unserer Küche gereinigt habe. An dem Tag in der Arztpraxis war es so. Und in diesem Zustand wollte sie eine Künstlerin abzeichnen? Reflexartig vergrub ich die Finger ineinander.
Aber die sind doch gar nicht ansehnlich, Frau Kollwitz, sagte ich.
Doch natürlich, die sind doch wunderbar. Und 10 Finger sind auch noch dran, sagte sie und lachte ihr markantes Lachen.
Das hatte ich schon einige Male durch die Zimmer der Arztpraxis hören können. Einige ältere Damen im Wartezimmer fielen in ihr Lachen ein. Ich musste schließlich auch schmunzeln. Gleichzeitig hatte ich großen Respekt, vielleicht auch ein bisschen Angst vor dieser starken, bestimmten Person. Ich willigte also ein. Ich sollte mich bequem hinsetzen und meine Hände auf den Schoß legen. Sie setzte sich vor mich auf den kleinen Schemel, den sie mitgebracht hatte. Sie begann zu zeichnen. Ich schaute erst etwas beschämt auf meine Hände. Mein pochender Kopfschmerz meldete sich wieder. Dann begann ich sie bei ihrem Tun zu beobachten. Sie sah konzentriert aus. Zwei Falten zogen sich zwischen ihre Augenbrauen. Mit schnellen Strichen fuhr sie über das Papier. Sie wischte ab und zu mit dem Finger über die kräftigen schwarzen Kohlelinien. Sie verschwammen und wurden zu Schatten oder Einbuchtungen auf den sich langsam formenden Händen. Es war schon verwunderlich, wie da plötzlich die Finger auf meinem Schoß auf dem weißen Blatt erschienen. Eine Doppelung, nur aus einem anderen Blickwinkel. Ich war fasziniert von ihren Fähigkeiten. Mein Respekt für die Frau und ihr Talent wuchs und wuchs. Dann plötzlich, vielleicht nach einer Viertelstunde, schaute sie hoch und wir sahen uns direkt an. Ihr konzentrierter, ernster Blick hatte sich in einen freundlichen, zufriedenen Ausdruck verwandelt.
»Mein Mädchen, weißt du, ich bin Künstlerin von Beruf. Ich kann die Skizze von deinen Händen gut für meine Arbeit gebrauchen. Ich danke dir.«
Sie lächelte, drehte die Zeichnung in meine Richtung.
»Ich habe bald wieder eine Ausstellung. Vielleicht magst du sie dir anschauen. Diese Zeichnung wird zwar nicht dort präsentiert werden, aber eine Serie meiner Holzdrucke.«
Ich nickte. Ich freute mich sehr über ihre Einladung. Ich fühlte mich geehrt. Meine Hände auf ihrer Zeichnung zu sehen, war etwas seltsam. Sie hatte sie gut getroffen, finde ich. Trotzdem frage ich mich insgeheim, wer sich so etwas kaufen würde in einer echten Galerie. Müssen dort nicht Bilder mit, sagen wir, erhabeneren Motiven sein? Jedenfalls etwas Schöneres als meine gewöhnlichen, etwas schmutzigen Hände? Ich kann mir das bis jetzt nicht recht erklären. Was hängt da so in einer Kunstausstellung? Ich war noch nie in einer Galerie. Meine Mutter denke ich auch noch nicht. In der Zeitung habe ich schon Fotografien von großen Gemälden gesehen, das ist alles. Die Gemälde zeigten Schlachten oder nackte Frauen oder Landschaften. Das konnte man alles gut erkennen und drumherum waren immer dicke, verzierte Rahmen. Die Begegnung mit Frau Kollwitz ist mir noch sehr deutlich in Erinnerung. Sie hat mich wirklich neugierig gemacht. Deshalb habe ich Elise und Hanna davon erzählt. Hanna ist schon oft in Ausstellungen gewesen, sagt sie. Wir beschließen also loszuziehen, um die Drucke von Frau Kollwitz zu sehen. Ich bin schon sehr gespannt.
Episode 2: Die Mütter.
Eigentlich wohne ich in einem ganz anderen Bezirk, dem Prenzlauer Berg. Deshalb kenne ich mich in der schicken Galeriestraße nicht aus. Ich passe dort auch nicht hin. Da gehen die Akademiker Kaffee trinken. Die tragen elegante Anzüge, sowohl Männer als auch ein paar wenige Frauen. Das ist interessant, dass die Frauen das jetzt auch tun. Meine Mutter findet das nicht gut. Sie sagt, dass die Hosen bei ihnen lächerlich aussehen. Und diese Frauen seien auch die, die nachts in kurzen Kleidern den Männern ihre nackten Beine präsentierten. Dazu habe ich nichts gesagt. Sie fand es auch nicht gut, dass ich mir meine Haare geschnitten habe. Ich trage jetzt einen Bubikopf, wie Elise. Aber nun hat sie sich daran gewöhnt.
»Wächst ja wieder nach«,
hat sie gesagt. Ich wohne mit meiner Mutter im vierten Stock eines großen Hauses mit vielen Familien. Unsere Wohnung ist klein, aber es gibt dort alles, was wir brauchen. Ich habe eine eigene Kammer mit Bett, einem schmalen Schreibtisch und einem Stuhl. Es gibt ein kleines Bücherregal neben meiner Kommode mit der Kleidung. Ich habe ein paar Bilder aus der Zeitung ausgeschnitten. Sie hängen an der Wand über der Kommode. Es sind vor allem Werbebilder von Filmen. Einige Berühmtheiten sind darauf zu sehen. Meine Mutter wohnt im Zimmer nebenan. Es ist etwas karger als meines. Sie hat nur ein Foto aufgehängt. Es ist schwarz-weiß. Es zeigt meinen Vater, als er etwa 20 Jahre alt ist. Er sitzt dort auf einem breiten Holzstuhl in einem Kaminzimmer. Er hat eine gerade Haltung und einen ernsten Gesichtsausdruck. Er blickt mit seinen dunklen Augen in die Kamera. Seine schwarzen Haare sind nach hinten gekämmt. Er war ein eher hagerer Mann mit feinen Gesichtszügen. Ganz anders als seine Hände. Ich erinnere mich noch, wie ich als kleines Kind die großen Hände meines Vaters betrachtete. Sie waren stark und voller rauer Hornhaut. Er erzählte manchmal von seiner Arbeit. Dort musste er schwere Geräte bedienen und Stahl verarbeiten. Ich stellte mir vor, wie er mit diesen großen Händen Kugeln aus Stahl jonglierte. Das war natürlich eine kindliche Spinnerei. Der Gedanke belustigte mich aber. Er arbeitete ebenfalls in einer Fabrik.
so wie meine Mutter es heute tut. Er arbeitete dort, bis er als Soldat in den Krieg zog. Er wurde an die Front nach Verdun geschickt. In den Zeitungen konnte man lesen, dass dort die schlimmsten Gefechte stattfanden. Mein Vater wurde von mehreren Kugeln getroffen. Er ist nicht mehr zurückgekehrt. Die genauen Umstände und die Mitteilung über seinen Tod habe ich in einem Brief gelesen. Er lag versteckt in der Kommode meiner Mutter. Dort hatte ich die frische Wäsche reinlegen wollen und ihn gefunden. Da war ich etwa 14 Jahre alt. Ich habe nie mit ihr über den Brief geredet. Es wird nicht mehr viel von früher gesprochen. Nicht von der Zeit, in der mein Vater noch da war. Aber auch nicht über die schwere Zeit kurz danach. Da war plötzlich dieses große Loch, das gefüllt war mit Trauer. Und trotzdem musste es weitergehen. Es musste sogar schnell weitergehen, denn das Geld wurde knapp. Das Gesicht meiner Mutter war damals voller Sorgen und Trauer. Und da lag eine Müdigkeit in all ihren Bewegungen. Ich konnte das damals noch nicht benennen, weil ich noch jung war. Heute ist sie immer noch da, diese Müdigkeit. Meine Mutter arbeitet viel. Sie geht morgens früh aus dem Haus und kommt am frühen Abend wieder zurück. Frauen arbeiten jetzt auch viel mehr in den Fabriken, weil die Männer fehlen. Viele sind tot oder durch den Krieg gezeichnet. Ohne die Arbeit meiner Mutter könnten wir uns die Wohnung nicht leisten oder das Essen auf dem Tisch. Ich will unbedingt arbeiten. Dann haben wir vielleicht weniger Sorgen in dieser auch wirtschaftlich sehr instabilen Zeit. Zum Glück habe ich meine Schule sogar recht erfolgreich beendet. Ich werde deshalb in 2 Monaten eine Ausbildung zur Stenotypistin beginnen. Der Cousin meiner Mutter hat ein Büro. Das ist ein echtes Glück, denn sonst hätte ich auch in der Fabrik angefangen. Bis dahin kümmere ich mich um den Haushalt. Ich wische, putze und kaufe ein. Ich koche für uns, wenn meine Mutter von der Arbeit kommt. Ich habe meine Mutter sehr lieb. Ich möchte ihr alle Last von den Schultern nehmen. Ich würde sie am liebsten umarmen und nie mehr loslassen. Aber ich habe Angst, dass mir dann die Tränen kommen. Und vielleicht kann ich dann nicht mehr aufhören zu weinen. Deshalb versuche ich, Haltung zu bewahren und ihr keinen Kummer zu bereiten. Das macht mich manchmal selbst so müde. Das erzähle ich ihr aber nicht.
Episode 3: Die Kinder.
Meine Mutter geht abends früh zu Bett. Sie ist nach der Arbeit sehr erschöpft. Meist sitzen wir ein wenig zusammen und essen die Erbsensuppe, die ich für uns gekocht habe. Erbsensuppe gibt es oft. Oder Bohnensuppe. Sie fragt mich dann, wie mein Tag war. Früher habe ich ihr von der Schule erzählt, von den anderen aus meiner Klasse oder den Schularbeiten. Jetzt, da meine Schulzeit vorbei ist, sage ich meistens, war nichts Besonderes los. Dann erwidert sie,
in der Fabrik auch nicht. Wie immer viel zu tun.
Meist legt sie nach dem Essen ihre Kleider für den nächsten Tag bereit und macht sich bettfertig. Ich gehe dann noch einmal raus. Ich mache einen kleinen Spaziergang an der Allee entlang. Meine Mutter sagt dann,
pass auf und komm mal zurück, bevor die Sonne sinkt.
Sie macht sich immer Sorgen um mich. Dabei bin ich schon erwachsen. Ich fange schließlich bald eine Ausbildung an. Ich nicke und gehe los. Wenn ich wiederkomme, schläft sie bereits. So verstreichen die meisten Tage und Wochen, bis etwas Aufregendes passiert ist. Ich habe Elise und Hannah kennengelernt. Wie das passiert ist, ist so eine Geschichte. Die beiden sind mir auf der alten Allee über den Weg gelaufen. Ich lief in der Abenddämmerung hinter ihnen. Eigentlich war ich schon wieder auf dem Weg nach Hause. Es waren kaum noch Spaziergänger unterwegs. Die beiden fielen mir gleich auf und ich beobachtete sie sehr genau. Sie waren beide hübsch gekleidet. Die eine hatte einen dunkelblauen, eng anliegenden Hut auf ihrem kurzen Haarschopf. Die andere hatte blondes Haar. Es fiel in Wellen an ihrem Gesicht hinab. Beide trugen wadenlange Sommermäntel. Die sind die neueste Mode zurzeit. Darunter trugen sie knielange, leicht hinabflatternde Kleider, auf den Hüften mit einem Gürtel zusammengezogen. Obwohl sie so elegant aussahen, verhielten sie sich gar nicht so. Sie hüpften herum und lachten laut. Man konnte die beiden wirklich nicht übersehen oder überhören. Ich musste mich zusammenreißen, nicht in Gelächter auszubrechen. Ich versuchte, in eine andere Richtung zu schauen und fokussierte beim Gehen meine Schuhe. Aber ich musste immer wieder zu den beiden hinsehen. Dann tippte die Lockige hinter dem Rücken der anderen auf deren rechte Schulter. Diese drehte sich um, weil sie dachte, jemand würde sie ansprechen wollen. Ihre Freundin musste sofort laut loslachen, weil sie darauf reingefallen war. Wirklich die älteste Täuschung der Welt. Wegen ihres Gelächters konnte ich nicht mehr an mich halten. Ich gluckste los und beide drehten sich zu mir um. Und dann mussten wir alle drei lachen. Seit diesem Tag sind wir Freundinnen. Wir verbringen in den Abendstunden unsere Zeit miteinander. Entweder spazieren wir an der Allee entlang oder setzen uns in den Park. Wir reden ununterbrochen. So viel gelacht wie mit ihnen habe ich wohl noch nie mit jemandem. Mit ihnen lenke ich mich am liebsten von meinen Sorgen ab. Elise, das ist die Dunkelhaarige, und Hannah ist die Blonde. Sie sind beide Stenotypistinnen im gleichen Büro. Sie arbeiten in dem Feld, in dem ich auch bald tätig bin. Ich habe sie viel darüber ausgefragt. Sie haben bereitwillig alles erklärt und noch viel mehr. In ihrem Büro gibt es viele junge Frauen. Sie erzählten von einer Frieda, einer Erika und einer Lizzie. Sie plauderten über die Scheidung einer Katharina und die Affäre einer Magdalena. Es ist wohl sehr viel los in so einem Büro. Ich bin schon ganz gespannt auf meine Ausbildung.
Aber laut ist es, sagte Elise. Von den Geräuschen der Schreibmaschinen wirst du nachts träumen.
Und dann, am Ende des Monats, ist etwas passiert. Das habe ich von meiner Mutter bis heute geheim gehalten. Das darf sie nie erfahren. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben länger weggeblieben. Sehr viel länger. Und das alles wegen Elise und Hannah. Es war ein Freitag. Ich wartete auf die beiden an unserer gewohnten Spazierstrecke. Sie kamen auf mich zugesprungen und hakten sich bei mir unter.
Meine Liebe, heute gehen wir an einen Ort, der wird dir gut gefallen, sagte Elise.
Sie grinste mich verstohlen an. Wollen wir nicht in den Park? Fragte ich.
Nein, heute gehen wir tanzen,
antwortete Hannah. Ich muss sehr verdutzt ausgesehen haben. Die beiden lachten laut auf und sie führten mich die Allee entlang. Und dann noch in einige weitere Straßen, bis wir ein Lokal erreichten, aus dem Stimmengewirr zu hören war. Eine Band begann schwungvolle Musik zu spielen.
»Ich kann da nicht rein. Ich bin doch noch viel zu jung«,
protestierte ich heftig.
»Ich muss auch bald nach Hause, meine Mutter.«
»Ach, deine Mutter. Die schläft doch. Die bekommt es doch gar nicht mit.«
»Und was heißt dir zu jung? Du bist doch schon so gut wie in der Ausbildung, verdienst deine eigene Mark. Das ist doch schon erwachsen.«
Ich begann zu schwitzen, wegen den beiden und der ganzen Situation.
Aber ich weiß gar nicht, wie man tanzt,
gab ich schließlich zu. Beide schauten sich vielsagend in die Augen und hakten sich wieder bei mir ein.
Gar kein Problem, das bringen wir dir bei, das wirst du ganz schnell lernen,
erwiderte Elise und lachte.
Hannah hat es an nur einem Abend gelernt.
Sie öffnete die Tür und wir verschwanden in dem Lokal. Erst viele Stunden später kamen wir wieder heraus, müde, erschöpft und überglücklich. Ich tanzte mit den beiden nach Hause. Wir waren angeheitert von der Stimmung und dem Wein, den wir ausgegeben bekommen haben. Wir waren frei. Ich schlich so leise ich konnte in die Wohnung und in mein Zimmer. Dort versteckte ich mein verrauchtes Kleid und öffnete das Fenster. Ich kroch unter die Bettdecke und fühlte ein großes Glück. Es war so viel passiert in kürzester Zeit. Das war der wohl aufregendste Abend meines Lebens.
Episode 4. Blatt Nummer 6.
Hier sind wir endlich, sagt Hannah. Wir stehen nun vor dem Ort der Ausstellung, in die Frau Kollwitz mich eingeladen hat. In großen Buchstaben steht der Name der Galerie über dem Eingang. Elise legt die Hand auf die Klinke und öffnet die schwere Holztür. Wir gehen hinein. Es zeigt sich uns ein großer Raum mit hohen, stuckverzierten Wänden. Daran hängen viele verschiedene Kunstwerke. Der Raum ist voll. Ich bin erstaunt.
Guten Tag. Kann ich den jungen Damen weiterhelfen?
Fragt ein älterer Herr hinter einer schmalen Rezeption.
Wir würden mal gucken. Ich kenne Frau Kollwitz, die soll hier ausstellen,
erwidere ich. Natürlich bin ich stolz, dass mich die Künstlerin höchstpersönlich eingeladen hat.
Ah, die Holzdrucke von Frau Kollwitz hängen dort drüben?
Er zeigt an die Wand auf der rechten Seite.
Die Folge trägt den Titel Krieg und wurde gerade erst von ihr fertiggestellt. Schauen Sie sich auch gerne die anderen Künstler an,
fügt er noch hinzu. Vielen Dank, sage ich. Elise zieht Hannah am Ärmel zu einer großen Malerei auf der anderen Seite des Raumes. Ich beschließe direkt, zu Frau Kollwitz' Werkfolge zu gehen. Es sind 7 schwarze Holzdrucke auf weißem Papier. Sie hängen in schwarzen Rahmen nebeneinander. Ich beginne die Betrachtung von links. Der erste Druck hat den Titel »Das Opfer« und zeigt eine Frau, die ein Kind in die Höhe hält, vermutlich ihr eigenes. Die Frau ist nackt. Der Druck ist sehr grob geschnitzt worden. Er sieht so roh aus. Ich finde das Bild schrecklich. Ich schaue weiter. Das nächste trägt den Titel »Die Freiwilligen«. Es sind Männer abgebildet, die in den Krieg marschieren. Oder fallen sie? Angeführt werden sie von einer Totenmaske, die auf eine Trommel schlägt. Ich fühle einen Stich im Herzen. Ich muss an meinen Vater denken. Der nächste Druck heißt »Die Eltern«. Ein Mann und eine Frau vergraben sich ineinander, vor Kummer gekrümmt. Die nächsten beiden Blätter tragen die Titel »Die Witwe 1« und »Die Witwe 2«. Ich muss unweigerlich an meine Mutter denken. Ich sehe Trauer durch die Bilder. Die Trauer, die ich bei ihr nie sehe und doch von Zeit zu Zeit so stark spüre. So sieht es vielleicht in ihr aus. Ich schließe die Augen. Ich sehe wieder meine Mutter, als sie mir von Vaters Tod erzählte. Ihre Augen waren rot, ihre Stimme hohl. Ich war noch so jung. Ich bin zusammengebrochen in ihren Armen, habe die Tränen geweint, die sie nicht weinen konnte. Mein Herz schlägt und ich atme schwer. Ich öffne die Augen und mein Blick fällt auf das Blatt Nummer 6 der Folge. Es hat den Titel »Die Mütter«. Es zeigt sich mir ein düsteres, angstbesetztes Bild. Angst, das ist es. Plötzlich verstehe ich etwas. Ich erinnere mich an eine Szene mit meiner Mutter, die ich längst vergessen hatte, die ich verdrängt hatte. Ich erinnere mich an meine Mutter, wie sie mich panisch auf dem Gehweg vor unserem Haus suchte. Sie rief meinen Namen. Ich hatte mich hinter 2 Fliederbüschen versteckt. Die wuchsen neben den Stufen zur Eingangstür. Es war ein abgeschirmter kleiner Streifen Erde neben unserer Hauswand. Ich saß dort und weinte leise. Ich weinte wegen meines Vaters. Ich war noch so jung. Mein Versteck war der Ort, an dem mich keiner sehen konnte und ich doch nicht alleine war. Viele Passanten gingen vorbei, doch ich blieb unbemerkt. Ich hörte an dem Tag die Angst in der Stimme meiner Mutter. Ich weinte. Ich konnte es nicht ertragen und schämte mich. Ich hatte ihr Kummer bereitet, hatte sie mit meinem Verhalten zum Weinen gebracht. Das durfte nie wieder passieren. Sie hatte schon meinen Vater verloren. Noch mehr Kummer war ihr nicht zuzumuten, beschloss ich. Mein Herz verkrampfte sich zu einem Stein. So fühlte es sich damals für mich an. Ich wischte mir die Tränen weg und kam aus meinem Versteck hervor. »Ich bin hier«, sagte ich. Meine Mutter drehte sich um und lief auf mich zu.
»Oh mein Gott, da bist du ja. Ich dachte, dir wäre etwas passiert«,
sagte sie und umarmte mich. Ihre Tränen kullerten auf meinen Nacken. Sie schluchzte.
»Meine Kleine, bleib immer bei mir.«
Seit dem Tag habe ich versucht, ihr nie wieder Sorgen zu bereiten. Und ich hatte immer das Gefühl, es nicht zu schaffen. Ich schaue das Blatt Nummer 6 an. Viele Mütter umarmen sich darauf, halten sich fest mit übergroßen Händen. Sie halten und machen abweisende Gesten nach außen. Sie wollen schützen. Mit ihren Körpern bilden sie eine feste Kuppel, fast wie ein lebender Stein, unbeweglich. Ihre Blicke sind angsterfüllt. Meine Mutter ist eine dieser Mütter. Und ich bin eines dieser Kinder, das hinter den Rockzipfeln hervorlugt. Was ich mir für das Kind auf dem Bild wünsche, ist, dass es nicht mehr das Gewicht des lebenden Steines spüren muss. Ich wünsche mir, dass es sich leicht fühlen kann, dass es nicht mehr von Angst, Trauer und Furcht umgeben ist. Ich wünsche dem Kind ein bisschen Freiheit. Die Liebe für die Mutter bleibt ja trotzdem erhalten. Eine Träne läuft über meine Wange. Ich fühle mich erleichtert. Ich habe etwas verstanden.
Oh, was ist los? Du weinst ja,
sagt Elise, die an meine Seite gekommen ist. Sie legt ihren Arm tröstend um meine Schultern. Hannah kommt auch und schaut mich fragend an.
Geht es dir nicht gut?
Sie wischt die Träne von meiner Wange.
Doch, jetzt geht es mir gut,
sage ich und lächle befreit. Die beiden umarmen mich. Ich atme tief ein. Zusammen schauen wir auf das Blatt Nummer 6 von Frau Kollwitz.
Dies war die Geschichte Die Mütter vom gleichnamigen Holzdruck von Käthe Kollwitz. Weitere Informationen über das Leben und Wirken der Künstlerin befinden sich in der Sendungsbeschreibung dieses Beitrags. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns.
Kunstgeschichten.